So lasst uns diesen Gebetsdienst anfangen und wenn wir ihn schon begonnen haben, dann intensivieren. Und wir beten, dass Gott bekannt wird, dass Gott gesehen wird, dass man ihn sieht, wie er wirklich ist, als König, als Bräutigam, als Richter, dass man ihn so sieht. Das wird das Leben der Gläubigen verändern. Es wird die Atmosphäre verändern. Es wird die Versammlungen verändern. Weil das Einzige, was bestimmt, ob und in welchem Maße der Herr in einer Versammlung erscheint, ist der Zustand der Herzen. Das ist das Einzige, was entscheidend ist. Und wenn da Herzen voller Langeweile sind und voller Monotonie und voller Unglaube, dann zieht es der Herr vor, am Sonntagmorgen einfach nicht zu kommen. Da können wir dann die Bibel nehmen und sagen, Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Das nützt alles nichts, weil wir sind nicht wirklich in seinem Namen versammelt. Wenn wir in seinem Namen versammelt sind, dann haben wir die Haltung, die Jesus vor dem Vater hat. Eine Haltung von Ehrfurcht, eine Haltung von Hingabe, eine Haltung von Respekt. Und das ist für mich eine regelmäßige Erfahrung. Es gibt viele Gottesdienste, wo der Herr vorzieht, zu Hause zu bleiben, wo er nicht kommt. Weil er keine Lust hat, wieder betrübt zu sein, um von Menschen sich Lieder anzuhören, die nicht das glauben und die das meinen, was sie singen. Würden wir auch nicht machen. Oder? Hätten auch keine Lust, dahin zu kommen, wenn das alles verdreht wird. Und als Beter machen wir die Tür auf, dass Licht scheinen kann in das Land. Licht kann scheinen und Menschen bekommen Offenbarungen. Und sie sehen Bibelverse bei ihrer Bibellese und auf einmal, sie sagen, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Wer hat diesen Bibelvers da reingeschmuggelt? Das ist ja was ganz Neues, das ist ja was ganz anderes. Das stellt ja alles auf den Kopf, das ist ja Revolution, das ist ja, also wenn das stimmt und es steht immer noch da, ja, dann muss alles anders werden. Dann muss alles anders werden. Menschen müssen die Ewigkeit sehen, müssen den Thron Gottes sehen, müssen den Richterstuhl Christi sehen, müssen die Majestät des Königs sehen, müssen den klaren, unbestechlichen Richter sehen, der gerecht richten wird. Sie müssen das sehen. Und wenn sie das sehen, ihr Herz und ihre Art, mit Gott umzugehen, wird sich radikal verändern. Ein Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Ein helles Licht ist das Licht Gottes. Und das Licht kommt durch die Beter. Die Beter sind Gottes Geheimwaffe. Die Beter machen die Tür auf und Licht flutet das Land. Dann kommt es darauf an, was jeder mit dem Licht tut. Aber das Licht ist da. Und wenn das Licht da ist, dann sind die Menschen verantwortlich. Wenn das Licht da ist und wenn der Kontrast deutlich ist zwischen Lüge und Wahrheit, wenn der Kontrast deutlich ist, dann muss jeder wählen und jeder muss sagen, ja, es steht so in der Bibel, aber wir haben es immer so gemacht und wir werden es auch in Zukunft so machen. Okay, was können wir machen? Was kann Gott tun? Nichts. Aber es wird Menschen geben, die wachen auf. Und ich bin so begeistert, immer wieder bekomme ich Briefe von Menschen, die sagen, die haben Jahre, manchmal Jahrzehnte in einer menschengemachten Religion gelebt. Und dann haben sie das Wort gehört und sind aufgewacht. Sind aufgewacht. Und das war ein Schreck nach dem anderen. Und sie sahen Lügen als Lügen und sie waren bereit, Lügen wegzuwerfen. Und manche von ihnen haben Probleme bekommen. In einem Seminar waren wir und ich habe nur ein paar Worte über Taufe gesagt und es hat so eingeschlagen bei einer Person und sie arbeitet in einem kirchlichen Kindergarten und sie wusste, wenn sie sich jetzt taufen lässt, sie wird diesen Job verlieren. Aber sie hat gesagt, ich lasse mich taufen. Wir dürfen keine Erwägungen anstellen. Wir dürfen nicht sagen, ja, wenn ich das täte, würde das und das passieren, also täte ich es lieber nicht. Das ist nicht die Haltung, wie wir das im Neuen Testament finden. Sondern Menschen folgen Jesus nach, egal was es bedeutet. Und ohne diese Ehrfurcht vor Gott, ohne diese Ergriffenheit vor seiner Majestät, ist alles Reden über Erweckung und Transformation einfach nur religiöses Gequatsche. Ohne irgendeinen Gehalt von Wahrheit, ohne irgendetwas, was Substanz hat, worauf man bauen kann und wo man sagen kann, jetzt haben wir Hoffnung, dass wirklich Dinge grundlegend anders werden. Wir müssen zurück zu den Basics. Er ist König, er ist der Richter und er ist auch der Bräutigam. Er ist auch der Bräutigam. Er hat ein solches Verlangen nach tiefer Gemeinschaft mit uns, ein solches Verlangen, uns Gutes zu tun, uns Wohl zu tun und seine Liebe spüren zu lassen, uns Sicherheit und Geborgenheit bei ihm zu geben, uns das Gefühl oder die Identität zu geben. Wir sind begehrt, wir sind wertvoll, wir sind für ihn wichtig. Wir sind nicht eine Nummer in irgendwie einem System, wir sind nicht ein Rädchen in irgendwie einer Maschine, sondern wir sind für ihn kostbar. Und er sehnt sich nach uns und er möchte mit uns Gemeinschaft haben und er wartet auf uns. Wir bedeuten ihm etwas. Unsere kleinen Gebetchen, Herr, ich liebe dich, ich will dich mehr lieben, ich will ganz nah bei dir sein, das ist absolut kostbar für ihn, absolut kostbar. Und du musst glauben, dass er so zu dir ist, wie das Wort es beschreibt. Weil alles kommt durch Glauben. Wenn ich nicht glaube, dass Jesus mich so sieht, wie das Wort das beschreibt, ich werde es niemals erleben. Es kommt alles durch Glauben. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit sehen. Es muss der Glaube da sein. Und der Glaube kommt, indem wir sagen, das ist das Wort Gottes. Und der Heilige Geist kommt jetzt. Und ich bleibe so lange über dem Wort, bis der Heilige Geist anfängt, das in mir lebendig zu machen. Und dann kommt Glaube. Dann kommt Glaube. Das kostet Zeit. Aber schau nicht auf die Zeit, die du investierst. Schau auf das, was dabei rauskommt. Und dann sagst du ja. Das ist ein sehr angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das, was ich da bekomme, habe ich ja so wenig investiert. Also das lohnt sich allemal. Das lohnt sich allemal. Wir müssen die Dinge anschauen mit Gottes Augen. Er sehnt sich nach uns. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er verlangt nach uns. Der Geist, den er in dir wohnen ließ, der eifert sehnsüchtig. Er begehrt mit sehnsüchtigem Verlangen. Gott hat einen Geist in dir wohnen lassen. Und dieser Geist sehnt sich nach Gemeinschaft. Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nicht nur die Leiter. Alle sollen diese Nähe zu Gott haben. Alle sollen ihn suchen und begehren, Hunger haben nach ihm. Alle. Das ist das Verlangen Gottes. Und eine solche Sehnsucht, uns einzuhüllen mit seinen Wohltaten. So eine Sehnsucht. Da haben wir es. Aus dem Herz Gottes fließt ein Strom. Ein Strom. Das ist der Strom der Wonnen. Psalm 36. Der Strom der Wonnen. Die Russen übersetzen Süßigkeiten. Ein Strom von himmlischen Süßigkeiten fließt aus dem Herzen Gottes zu uns. Und Gott möchte, dass wir immer wieder, nicht jeden Tag und nicht ununterbrochen, aber immer wieder stärker, dass wir ihn erleben. Dass wir, oh Gott, es ist so wunderbar, dass du da bist und dass du so bist, wie du bist und dass ich dich so genießen kann. Die Offenbarung über Jesus als Bräutigam befreit unser Herz, setzt unser Herz frei, seine Liebe zu empfangen. Und all die Dinge, die uns hindern, Minderwertigkeit, Ablehnung und all diese Dinge, verlieren ihre Kraft, wenn wir sehen, wie er uns sieht und wie er uns begehrt. Das ganze Evangelium ist die Geschichte, so sagt es Jesus selber, ist die Geschichte von einem König, der heiraten will. Das ist das Evangelium. Von einem König, der heiraten will. Irgendwo in Matthäus haben wir das. Matthäus, weiß nicht, 25 oder wo ist es? Ah, 22. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Das ist die Grundidee des Reiches Gottes. Da ist ein König, der hat einen Sohn und für diesen Sohn bereitet er eine Hochzeit. Das ist das Reich Gottes. So, das ist ein ganz wesentliches Merkmal und Element des Reiches Gottes. Hochzeit. Es geht auf die Hochzeit. Und weil Jesus der Bräutigam ist und weil wir schon mit ihm verlobt sind, durch die Bekehrung sind wir mit ihm verlobt. Und im damaligen Denken, Verlobung war etwas anderes, als was heute Verlobung ist. Es hat einen ganz anderen Stellenwert. Und wir sind ihm verlobt. Paulus hat gesagt, ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. So, die Verlobungszeit ist eine Bewährungszeit. Die Verlobungszeit ist eine Wartezeit. Die Verlobungszeit muss genutzt werden, dass wir unsere Keuschheit bewahren. Und dann spricht er dort in 2. Korinther 11 dann davon, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, so der Teufel eure Gedanken wegzieht von der Einfalt gegenüber Christus. Die Einfalt gegenüber Christus, das ist das Merkmal der Braut. Und Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist, was Einfalt bedeutet. Das Herz hat die Braut, eine aufrichtige, ehrliche, geradlinige Haltung gegenüber dem Bräutigam. Wenn er sagt, die Sache ist grün, dann ist die grün. Und wenn unsere Augen sagen, ja, aber die sieht für mich rot aus, dann sagen wir nicht, ja, aber vielleicht ist sie doch rot, sondern wir sagen, hilf meinem Auge. Wenn der Bräutigam sagt, die Sache ist so, dann ist sie so. Und wenn die sich für mich anders anfühlt, dann habe ich ein Problem und er ist bereit, das Problem zu lösen. Aber ich habe nicht eine Meinungsverschiedenheit und sage, ja, das ist deine Sicht, aber jetzt will ich immer sagen, wie ich das alles sehe. Das interessiert niemanden, wie wir das alles sehen. Einfalt gegenüber Christus ist, er sagt es, wir verstehen es und wir tun es. Das ist Einfalt. Da ist nicht irgendwie etwas in unserem Herzen, wo wir dann taktieren und spekulieren und wo wir rechnen und wo wir überlegen und vielleicht gibt es noch eine andere Art, das zu verstehen. Wir brauchen nicht nach anderen Arten zu suchen, wenn das, was er sagt, absolut klar ist. Das ist das Herz der Hingabe, der Eindeutigkeit. Das kommt, wenn wir ihn in seinem Eifer, in seinem Herzen, in seinem brennenden Verlangen zu uns sehen. Und das ist vielleicht mit eins der schwersten Dinge, die unser Herz glauben kann. Und darum müssen wir besonders viel Zeit investieren und besonders viel das Wort nehmen und den Heiligen Geist einladen und uns immer wieder festlegen und sagen, das ist die Wahrheit, das ist die Realität, das ist, was wirklich ist und ich werde es so erleben, wie es geschrieben steht. Und wenn ich das bis jetzt noch nicht erlebe nur ansatzweise erlebe, dann liegt es nur an dem Zustand meines Herzens, an nichts anderem. Und das Herz muss und wird anders werden. In Johannes heißt es, wenn unser Herz uns verdammt, dann können wir unser Herz vor ihm stillen. Wir stillen unser Herz. Gott gibt uns die Waffen dazu, er gibt uns das Wort, er gibt uns die Assistenz des Heiligen Geistes. Wir stillen unser Herz. Wenn unser Herz von Wahrheiten nicht überzeugt ist, dann lass uns nicht uns mit der Lüge verbinden und sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wir machen uns eins mit der Wahrheit gegen die Lüge. Und wir geben unser Herz und unser Herz wird glaubensfähig werden, früher oder später. Und sei es aus Beton oder Stahl, das macht dem Herrn überhaupt gar nichts. Sag, ich gebe euch ein neues Herz. Punkt, fertig. Da steht nicht, aber bei den Stahlherzen muss ich auch kapitulieren. Ein neues Herz ist deine Verheißung, ist dein Erbteil. Und es ist das Herz, das glauben kann, dass du über die Maßen kostbar bist und geliebt bist und wertvoll bist und begehrt bist. Und wenn du da sagst, ja, so richtig kann ich das noch nicht glauben oder ich könnte mir vorstellen, ich könnte das noch tiefer glauben. Wunderbar. Dann mach daraus ein Projekt und nimm Worte über die Liebe des Bräutigams, über sein sehnsüchtiges Verlangen nach dir und schließ dich ein und brüte über die Bibel und lad den Heiligen Geist ein und sag, du bist der Geist der Wahrheit, du führst mich in alle Wahrheit, auch in diese Wahrheit hinein. Ich will das erleben, ich will das haben, ich will mehr davon haben und wir alle können mehr davon gebrauchen. Und es gibt kein Risiko einer Überdosis. Wir können da ganz mit Vollgas reingehen. Wir müssen nicht vorsichtig uns reinschleichen und befürchten, irgendwann treten wir da auf eine geistliche Mine und dann geht das Ding hoch und das überwältigt uns. Es gibt keine Gefahr einer Überdosis. So lass uns da reingehen. Und wir haben diese Liebesgemeinschaft mit Jesus und wir ehren ihn und wir sagen ihm gute Dinge und wir geben ihm unser Herz. Und er wird wirken. Für alle von uns ist es ein Prozess. Und in dem Maße, wie Gott etwas in uns wirken konnte, kann er das Gleiche durch uns wirken. Das Licht Gottes scheint in unseren Herzen und dann durch unsere Herzen hindurch zu anderen. So, wenn wir effektive Priester, effektive Fürbitter werden wollen, dann müssen wir zuerst tiefer in geistliche Realitäten hineinkommen. Und das, was Gott in uns wirken konnte, kann er durch uns wirken. Durch unsere Fürbitte, durch unsere Lehre, durch unsere Verkündigung, durch Gespräche und so weiter. Das, was Gott in uns wirken konnte, kann er durch uns wirken. Und das ist unsere Aufgabe. Und die Gemeinde hatte dieses Verständnis. Wir sind die Priester und wir stehen vor Gott und wir bekommen etwas von Gott. Und das, was wir bekommen haben, lassen wir durch uns fließen zum Heil und zum Segen für viele andere. Das war ihr Verständnis. Sie haben verstanden, Sie als neutestamentliche Gemeinde, Sie sind eine weitere und eigentlich die letztendliche Erfüllung der Prophetie, wo es um die Wiederherstellung der Hütte Davids geht. Sie haben verstanden, das sind wir. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Das war ihr Verständnis. Und wenn das ihr Verständnis war, dann sage ich dir, dann waren ihre Versammlungen deutlich anders als vieles, was heute als christliche Versammlung geht. Dann war nicht Lobpreis irgendwie das Vorprogramm, um aufzuwärmen oder Portemonnaies aufzumachen oder irgendwie eine gute Stimmung zu machen, sondern dann war Lobpreis ein Dienst vor Gott. Dann haben sie verstanden, Gott ist da und wir berühren ihn, wir geben ihm etwas. Und als Reaktion lässt er etwas fließen vom Himmel. Und das, was wir bekommen haben, lassen wir wiederum fließen. Und wir segnen das Volk. Wie heißt es einmal? Mose und Aaron gingen in das Zelt der Begegnung. Und als sie wieder herauskamen, erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Im Zelt der Begegnung hatten sie die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und dann gingen sie heraus und das ganze Volk, sie segneten das Volk und die Herrlichkeit des Herrn erschien über dem ganzen Volk. Was sie bekommen hatten, konnten sie geben. Und dann wird Lobpreis mit einer anderen Grundeinstellung gemacht. Dann sind wir da als Segenskanäle, dann sind wir da als Kämpfer und als Krieger Gottes. Dann sind wir da, um etwas zu bewegen für unser Land. Unser Ziel ist nicht, wir möchten eine gesegnete Versammlung haben, sondern unser Ziel ist, die Herrschaft Gottes soll nach diesem Meeting klarer und deutlicher sein als zuvor. Weil in diesem Meeting gehen wir einen Schritt weiter. In diesem Meeting bekommt Gott Raum, etwas zu tun, was er vorher noch nicht tun konnte. Wir geben uns als seine Priester und er arbeitet mit uns. Wir tun etwas für das Land. Das war ihre Identität, das war ihre Sichtweise. Das ist total anders, als kommen wir, singen ein paar Lieder. Da ging es nicht um sie, sondern da ging es um Gott und da ging es um das Land. Um die Menschen in der Stadt. Und es ging auch, und das ist fast vollständig verloren gegangen, aber der Heilige Geist wird das wieder zurückbringen. Es ging auch um die Mächte der Finsternis. Über dem Land, über der Stadt. Und sie haben gewusst, wir haben Vollmacht, denen Schaden zu tun. Wir haben Vollmacht, ihren Einflussbereich zu beschneiden. Wir haben Vollmacht, ihre Werke zu zerstören. Wir haben Vollmacht, sie zurückzudrängen. Weil wenn das Licht scheinen soll, müssen die Blockaden zuerst beseitigt werden. Wir haben schon die Schriftstelle irgendwann mal erwähnt. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Gedanken, Festungen, Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Das ist doch genau unser Thema. Die Priester machen Bahn für die Erkenntnis Gottes. Weil wenn die Erkenntnis Gottes einen Menschen trifft, kommt das Heil. Wenn der Weise Offenbarung bekommt über den Vater, dann ist der Waisengeist am Ende. Und er kommt in eine Ruhe und in eine Geborgenheit und in eine Identität. Wenn der Angstgeplagte Offenbarung bekommt über einen starken Gott, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, dann ist fertig mit der Angst. So was die Leute brauchen, ist Offenbarung über Gott. Und man kann eine Menge veranstalten und eine Menge predigen, aber die Offenbarung ist sehr, sehr, sehr gering. Das Ziel muss sein, die Menschen müssen Offenbarung haben von Gott. Innere Realitäten. Und die Priester wissen, dass es da Hindernisse gibt und diese Bollwerke werden identifiziert und diese werden niedergerissen. Sie werden niedergerissen. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, wird runtergerissen. Und der Heilige Geist muss uns zeigen, was die Lügen sind. Da sind so viele Lügen im Namen des Herrn ausgestreut worden über Gott, die nie von Gott kamen. So viele Lügen. In unserem Land, Hunderttausende, wahrscheinlich mehr als Hunderttausende von Christen haben Angst vor dem Heiligen Geist. Und sie denken, das Sicherste ist, das Thema völlig zu ignorieren. Und so viele Gemeindeleitungen haben einen Pakt gemacht und haben gesagt, wir werden in dieser Gemeinde, damit es keine Unruhe gibt, wir werden niemals über den Heiligen Geist sprechen. Viele Gemeindeleitungen haben einen Pakt gemacht. Und die Gläubigen werden beraubt. Das ist wie Jesus zu dem Pharisäer sagt, ihr habt die Schlüssel und ihr geht nicht hinein und ihr wehrt den anderen hineinzugehen. Genauso ist es. Und als Priester und als Fürbitter, als Kämpfer, wir identifizieren diese Lügen. Und wir brechen die Macht dieser Lügen. Wir haben Vollmacht, Lügen gefangen zu nehmen. Wir können denen, die diese Lügen in die Welt gesetzt haben, vergeben. Und wir können diese Lügen brechen. Man kann Gedanken gefangen nehmen, sagt Paulus. Und wenn sie gefangen genommen sind, dann laufen sie nicht mehr dahin, wo sie wollen, sondern bleiben sie an dem Ort, wo wir sie hingesteckt haben. Das heißt gefangen nehmen. Und wir haben die Vollmacht, die Atmosphäre zu reinigen und Bahn zu machen, Bollwerke niederzureißen, Raum zu machen für die Erkenntnis Gottes. Und je mehr unser Herz erfüllt ist von Glauben und die Welt ist so, wie die Bibel sie beschreibt, je mehr das in uns lebt, umso mehr Eifer und Entschiedenheit wird sich entwickeln. Aber wir brauchen eine Therapie, wir brauchen eine Kur, wir brauchen eine Neuprägung, dass wir nicht mehr die Welt sehen, so wie unsere Kultur die Welt sieht, sondern dass wir die Welt sehen, wie Gott diese Welt sieht. Denn so ist sie wirklich. Und Gott redet in seinem Wort ganz klar davon, dass es Hierarchien von dämonischen Mächten über Gruppen von Menschen, über Städte, über Regionen, über Länder gibt. Und die sind da aus einem einzigen Grund, um den Segen, der vom Himmel kommen soll, zu blockieren und Menschen in Dunkelheit zu halten. Das kannst du lesen in Daniel 10 und das kannst du lesen 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, damit sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Es ist nicht, dass alle nicht interessiert sind, sondern sie können nicht sehen. Sie können nicht sehen. Das ist eine vollständig andere Sicht, ob wir sagen, ja, wir haben versucht zu evangelisieren auf dem Marktplatz mit Gitarre, keiner ist stehen geblieben, die wollen alle nicht. Oder ob wir in die Bibel gehen und sagen, die können gar nicht. Und unsere erste Aufgabe ist nicht hinzugehen, zu evangelisieren. Unsere erste Aufgabe ist, die Blockaden wegzuräumen, damit, wenn sie dann das Wort hören, sie hören können. Warum ist denn das, dass jetzt in der muslimischen Welt so viele Muslims Träume und Visionen haben über Jesus und aufwachen und sagen auf einmal, sie brauchen eine Bibel. Sie müssen einen Menschen finden, der ihnen von Jesus etwas sagen kann, weil sie übernatürliche Begegnungen haben durch die Kraft Gottes. Und warum ist das so? Ganz einfach deswegen, weil seit etlichen Jahren es viele, viele, viele Fürbitter gibt, die immer wieder über Landkarten beten und im Namen des Herrn die Finsternis brechen und sagen, Licht soll scheinen, die Offenbarung über Jesus soll kommen. Und Menschen, die nie im Traum daran gedacht haben, nach Gott zu fragen, haben Begegnungen, haben Visionen, haben übernatürliche Erfahrungen mit Gott und fangen an, nach Gott zu fragen. Und was in Nordafrika funktioniert, in Algerien oder Tunesien oder Marokko oder irgendwo anders, ihr Lieben, das kann genauso funktionieren in der Schweiz. Da ist doch kein Unterschied. Die Dämonen heißen hier anders, haben vielleicht einen Doktortitel, haben vielleicht ein Diplom, sind vielleicht respektabel, sind vielleicht sogar gewählt worden vom Volk, was weiß ich. Aber das Prinzip ist doch das Gleiche. Das sind Systeme, Philosophien, Ideologien, Weltanschauungen, Gedanken in die Köpfe der Menschen gesetzt worden, die dem Wort Gottes widersprechen. Und die gute Botschaft ist, wir haben Vollmacht über diese Dinge. Wir können diese Dinge knacken. Wir können das brechen. Und Menschen helfen, das Licht zu sehen. Da müssen sie immer noch eine Entscheidung treffen, aber wenigstens dann wissen sie, worum es geht. Sie wissen, dass sie sich zu entscheiden haben. Und sogar wenn sie vielleicht irgendwie Offenbarung haben, aber irgendwie noch in den alten Dingen drin sind von Stolz und Unabhängigkeit, sogar wenn sie vielleicht eine falsche Entscheidung treffen, es gibt mehr als eine Chance. Es gibt mehr. Ich weiß das. Ich weiß das. Da waren Menschen in einer christlichen Jugendgruppe, die ich kannte und zu denen ich hingegangen bin aus Spaß, um mit denen zu diskutieren, weil ich so philosophisch drauf war. Und ich habe hier immer unter den Tisch diskutiert. Und die haben für mich gebetet. Und weil die für mich gebetet haben, habe ich eines Tages auf einem christlichen Rockkonzert, wo ich nur gegangen bin, um mich lustig zu machen über diese Christen, habe ich eine Begegnung gehabt mit Jesus. Eine übernatürliche Begegnung. Ich ging aus dem Konzert raus, ich konnte für Stunden nicht sprechen. Ich wusste, dass ich wusste, Jesus lebt. Das war der größte Schock meines Lebens. Jesus lebt. Kein Mensch hat mich angesprochen, keiner hat mir ein Traktat gegeben, keiner hat irgendwie versucht, mich zu beeinflussen. Ich habe Jesus dort erlebt, in diesem Konzert dort. Und ich ging raus und ich wusste, er lebt. Und mein Problem war, ich war ein Sucher nach Wahrheit. Und auf einmal traf ich die Wahrheit und die Wahrheit war eine Person. Und das passte nicht in mein Konzept. Weil ich habe verstanden, obwohl Jesus nicht zu mir gesprochen hat, ich habe verstanden, er ist die Wahrheit. Und Wahrheit kommt in mein Leben auf eine einzige Art und Weise, indem ich meine Knie beuge. So, dann kann ich nicht mehr hinterher sagen, ich habe die Wahrheit gefunden, sondern gnädigerweise hat die Wahrheit mich gefunden. Und das war mein ganzes Image. Davon habe ich gelebt, davon habe ich all die Typen beeindruckt. Ich bin der Philosophentyp und ich bin auf der Suche nach Wahrheit und ich suche die Wahrheit. Und ich habe dort gesagt, als ich wusste, Jesus ist da, Jesus ist die Wahrheit. Niemals werde ich mich ihm unterstellen, niemals. Eher sterbe ich. Ich habe es in mein Tagebuch geschrieben. Eher sterbe ich, als dass ich mich ihm unterstelle. So verrückt, so dämonisiert, so verblendet, so voller Stolz können Menschen sein. Und das Wunder ist, Gott sagt nicht, okay, ich habe mich offenbart, er hat seine Chance gehabt, jetzt hat er sich dagegen entschieden, fertig. Die ganze Jugendgruppe hat aufgehört, für mich zu beten. Zwei Schwestern haben gesagt, nein, wir beten weiter, wir beten weiter. Ein Jahr später bin ich zusammengebrochen und habe gesagt, Jesus, hier bin ich. Alles fängt an mit Offenbarung. Menschen brauchen Offenbarung. Das kommt durch Gebet. Ich kenne eine Kommunistenfrau, die war Leiterin in der DKP oder KPD oder was weiß ich, irgendeine kommunistische Partei in Deutschland. Sie gehörte mit zu den Führungskader von dieser Partei. Da musst du Atheist sein, und zwar gläubiger Atheist, also richtig voll entschieden, ohne Zweifel. Und Jesus kam in ihr Zimmer, kam in ihre Wohnung und blieb dort tagelang. Sie war völlig verstört. Jesus war in ihrer Wohnung. Niemand hat evangelisiert, niemand hat ein Traktat gegeben, niemand hat gepredigt. Jesus kam in ihre Wohnung. Das hat sie ein paar Tage ausgehalten und hat gesagt, Herr, hier bin ich, mach, was du willst. Diese Art von Bekehrungen brauchen wir, dass Menschen wissen, ich habe Gott gesehen, du kannst mir erzählen, was du willst, du Pfarrer. Ich habe es gesehen, erlebt. Predige du, was du willst, aber ich habe ihn gesehen. Das ist, was wir brauchen. Wo Menschen nicht einen Glauben haben, weil es könnte wahr sein und es könnte irgendwie auch stimmen und irgendwie, ja, das macht ja auch alles Sinn oder sowas, sondern wo etwas in ihnen eingepflanzt ist, wo sie sagen, und wenn alle Welt aufsteht und wenn alle Theologen sagen, sie haben jetzt herausgefunden mit dem Spiegel zu nächsten Ostern oder Weihnachten, dass das alles nur erfunden worden ist, die sagen, sorry, ihr seid alle verkehrt, ich habe die Wahrheit. Das brauchen wir. Menschen, die stehen, die sagen, ich weiß, dass ich weiß. Und wenn du es nicht weißt, dann kann ich für dich beten, aber ich kann meine Meinung nicht ändern. Ich weiß, dass ich weiß. Diese Leute kannst du bedrohen, sagen, sag deinem Glauben ab oder geh ins Gefängnis. Nein, geh ins Gefängnis. Habe dann Zeit des Bibelstudiums. Standfestigkeit kommt durch Offenbarung und nicht durch treues, jahrzehntelanges Absitzen von langweiligen Meetings ohne die Gegenwart Gottes. Standfestigkeit kommt, wenn Menschen ihn sehen. Bisher habe ich nur vom Hörensagen von ihm gehört, jetzt aber hat mein Auge ihn gesehen. Das ist, was Hiob gesagt hat. Und das hat sein ganzes Leben umgedreht. Und dann ging es von Minus zu Plus. Das ist, was wir brauchen. Das kommt durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und wir heben den Namen hoch des Herrn. Und wir sind uns dessen bewusst, während wir ihn hochheben, sind da Mächte der Finsternis. Und wir sagen, gut, dass sie da sind. Die sollen hören, was wir zu sagen haben. Wenn wir Wahrheit singen, Wahrheit erklären, proklamieren in dem Bewusstsein, diese Lügengeister sind da und hören zu, was wir gesagt haben. Wir werden mit sehr viel mehr Hochgenuss und Freude und Entschiedenheit diese Wahrheiten singen oder beten oder erklären. Vieles ist so lasch, weil wir kaum glauben, dass Gott zuhört, und Teufel natürlich interessiert unser Meeting überhaupt nicht. Aber wenn wir anfangen zu glauben, was die Bibel sagt, Bei David siehst du, wenn die Lobpreis gemacht haben, sie haben Gott hochgehoben über die Götter. So, die wussten, die Götter sind da, aber unser Gott ist der Höchste. Und hier an diesem Ort heben wir ihn hoch. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Haben die bedroht, die Mächte der Finsternis? Was denkst du, wie die Mächte der Finsternis sich fühlen, wenn die sowas singen wie, du bist furchtbar über allen Göttern? Da werden die verunsichert, da werden die irritiert. Vielleicht meinen die das am Ende noch ernst. Vielleicht gehen die noch einen Schritt weiter. Und sie gingen einen Schritt weiter, mit dem Lobpreis, Gott erhoben, Gott groß gemacht, über alle Götter. Und dann kommt da so eine interessante kleine Zeile. Das zeigt, das war nicht ihr Fokus. Ihr Fokus war die Herrlichkeit des Herrn. Warum soll man Dämonen anschauen? Das ist ja Blödsinn. Wenn man so etwas Liebliches und Schönes und Inspirierendes wie den Herrn anschauen kann. Aber zu gewissen Zeiten haben sie es getan. Kurz und heftig. Und haben Befehle erteilt. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Schon mal gelesen im Psalm? Mitten im Lobpreis reden die mit den Dämonen. Aber keine freundliche Konversation. Wie geht's heute? Wie ist das Wetter? Sondern sie erteilen Befehle. Im Lobpreis, wo es um Gott geht, wenden sich zu den Göttern, den Dämonen und geben Befehle, knallhart. Keine Vorschläge, keine Bitten, Befehle und dann wenden sie einfach ab und erheben den Herrn weiter. Weil sie wussten, was wir lernen müssen. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Wenn wir sprechen, geschieht es. Jesus sagt, sprich zu den Bergen. Wenn du zu den Bergen sprichst und wenn du glaubst, dass es geschieht, dann geschieht es. Und sie wussten, unsere Worte sind Ereignisse in der unsichtbaren Welt. Unsere Worte sind Taten. Unsere Worte bewirken etwas. An einer Stelle in Jesaja wird beschrieben von dieser Anbetungsmusik. Sehr lieblich, sehr schön und mit Zimbeln und mit Flötenspiel. Ganz lieblich, so wie wir das hier auch hatten. Sehr lieblich. Und während sie liebliche Musik zu Gott machen, nimmt der Herr diese Worte und diese Wahrheiten, die sie da erklären, und macht sie zu mächtigen Schlägen gegen die Mächte der Finsternis. Alles geschieht durch Glauben. Gericht über die Mächte der Finsternis kommt durch Glauben. Wir müssen sprechen und glauben, dass es geschieht. Und dann geschieht es. Wir haben das Recht, Psalm 149, die Edlen und die Fürsten zu binden mit eisernen Ketten. Das ist unser Privileg. Solches Vorrecht werden alle seine Heiligen haben. Bist du ein Heiliger? Dann hast du Vorrecht, Mächte zu binden, in Ketten zu legen. Lobpreis bringt den Feind zum Schweigen. Diese Decke des Unglaubens wird jeden Tag erneuert durch Lügenworte des Feindes in den Medien und in Alltagsgesprächen und in eigenen Gedanken und allen möglichen Lügen, die immer wiederholt werden. Der Feind redet ununterbrochen. Offenbarung 12. Er verklagt die Brüder Tag und Nacht. Nicht sonntags. Tag und Nacht. 7 Tage die Woche. Verklagen. Was ist verklagen, wenn Leute unter Verdammnis sind? Warum ist Verdammnis so schlimm? Weil sie irgendwie die Angst haben, vielleicht ist es alles Gott, der gegen mich ist. Wer unter Verdammnis ist und kriegt Licht, das ist ja bloß der Teufel. Da ist schon 90% der Geschichte erledigt. Verdammnis ist nur deswegen so eklig, weil das einhergeht mit Unsicherheit und mit Zweifel. Und vielleicht habe ich ja Gott betrübt und vielleicht ist ja Gott gegen mich und vielleicht ist jetzt irgendwie die Gnade Gottes weg von meinem Leben. Wenn du Verdammnis hast und du weißt, es ist nur der Teufel, dann ist in Minuten die Geschichte zu Ende, weil du weißt, was du zu tun hast. Die Macht der Verdammnis ist die Tarnung. Gott ist gegen dich, du hast gesündigt und jetzt ist seine Liebe weg und er kümmert sich nicht mehr um dich und er interessiert sich nicht für dich. Wenn er dich wirklich lieben würde, würde es dir dann so dreckig gehen? Und solche Geschichten, so was tut der Teufel? Er verdreht das Bild Gottes. Und aus einem gnädigen, freundlichen, gütigen, liebevollen Vater macht er einen harten, unbarmherzigen Richter, bei dem wir keine Gnade finden. Der Teufel verdreht das Bild. Wie war es am Anfang? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er verdreht das Wort und er verdreht das Wesen Gottes. Nein, Gott hat das nicht wirklich so gemeint, sondern er weiß, wenn ihr von dem nehmen wird, dann werdet ihr sein wie Gott. Und er ist geizig. Er will das nicht teilen, was er hat. Er will euch etwas vorenthalten. Aber ich zeige euch einen Weg, wie ihr bekommen könnt, was er euch nicht geben möchte. So, der Teufel gibt das Bild eines bösen Gottes. Er ist der Gute und Gott ist der Böse. Es ist Lüge, permanente Lüge. Und weil er permanent redet, müssen wir uns permanent wehren. Ist doch logisch. Und das ist der Grund, warum am Ende, wenn der Sieg Gottes durch die Gemeinde offenbar wird, diese Gemeinde, die Sieg haben wird, wird eine Gemeinde sein, die Tag und Nacht betet. Tag und Nacht wird sie beten. Jesus sagt, sollte euer Vater im Himmel euch nicht Recht verschaffen, die ihr Tag und Nacht zu ihm ruft. Tag und Nacht zu ihm rufen. Ich sage euch, er wird ihr Recht ausführen in Kürze, sagt Jesus. Wenn die Gemeinde Tag und Nacht betet, wird ihr Recht ausgeführt werden. Und was ist ihr Recht? Völlige Herrschaft über die Mächte der Finsternis und in großer Kraft den Menschen die Wahrheit des Evangeliums zu demonstrieren. Das ist das Recht der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde endlich an den Punkt kommt, wo sie sagt, alle unsere Programme, alle unsere netten Ideen haben uns alle nicht wirklich weitergebracht, lass uns jetzt probieren, was die Bibel sagt. Und sie entdecken den Stellenwert vom Priesterdienst, sie entdecken den Stellenwert von Tag- und Nachtgebet. Und dann wird die Gemeinde Tag und Nacht beten. Tag und Nacht. Du sagst, ja, wie denn bitte? Wir müssen doch mal arbeiten, wir müssen doch mal schlafen, wir müssen doch mal irgendwie ausruhen oder was? Es heißt nicht, dass du Tag und Nacht nonstop betest. Du betest nur 1-2 Stunden. Und der Nächste betet 1-2 Stunden und den Nächsten wieder. Aber wir beten rund um die Uhr, Tag und Nacht. Das ist, was sie damals hatten. 1730, als die Ausgießung des Geistes war. Schon mal von Zinzendorf gehört? Das war ein kleines Dorf. Das ist heute im äußersten Südosten von Sachsen. Und sie erlebten eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und sie begannen aufgrund des Wortes Gottes. Und ihr Schlüsselvers war 3. Mose 6. Das Feuer auf dem Altar darf nicht erlöschen. Sie begannen ein nonstop rund um die Uhr Gebet. Und sie haben über 100 Jahre lang gebetet. Und wenn du die Kirchengeschichte anschaust, ich persönlich bin davon überzeugt, dass die großen Aufbrüche, die dann kurz danach passiert sind, zu tun haben mit diesem Gebet. Ich glaube das. Gott wird die Gemeinde rufen zum Gebet. Und Gebet wird einen anderen Stellenwert bekommen. Und wir wissen, das ist das Effektivste, was wir tun können. Wenn wir unserem Land dienen wollen, wenn wir wollen, dass unerreichte Nationen erreicht werden sollen, dann müssen wir beten. Dann müssen wir zusammenkommen und den Namen des Herrn erheben. Und Gott hat versprochen, wenn die Gemeinde das Gebetshaus wird für die Nationen, er wird uns Freude geben im Bethaus. Halleluja. So, das wird nicht langweilig werden, das wird nicht trocken werden, das wird nicht öde werden. Und unser großes Vorbild ist die Hütte Davids, ist das, was David hatte. Und da sehen wir anders, als wir das heute machen. Da war Lobpreis gemischt mit Proklamation, mit prophetischen Erklärungen. Es war verbunden mit geistlicher Kampfführung. Es war verbunden mit Anbetung und das Land zu segnen. Und Und es war ein Fluss im Heiligen Geist. Und all diese Elemente waren da drin. Da konntest du nie wissen, bin ich jetzt in der Gebetsversammlung oder bin ich jetzt im Anbetungsgottesdienst. Du konntest das nie wissen, wenn man das nicht unterscheiden konnte. Es gab Phasen, da war man ganz tief vor dem Herrn. Und dann gab es Phasen, wo kräftiger, kriegerischer Lobpreis gemacht wurde und wo die Pauken gehauen wurden und wo richtig mal dem Feind gesagt wurde, was jetzt noch geht und was nicht mehr geht. Und das wechselt alles. Und das Gebet, Proklamation, Reden des Heiligen Geistes, tiefe Stille und Warten auf Gott und Hingabe. Und das alles in einem wunderbaren Fluss. Der Heilige Geist möchte das dirigieren. Und dazu ist notwendig, dass wir von unseren Ängsten freigesetzt werden. Weil wenn der Heilige Geist kommt und du weißt, du sollst jetzt beten, dann musst du von deinen Ängsten freigesetzt sein. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich bete nie, wenn mehr als eine Person anwesend ist. Oder Menschen mit Instrumenten und der Heilige sagt, spiel jetzt. Nein, nein, das kann ich nicht. Also was ist, wenn ich mich verspiele? Was ist das? Unsicherheit. Was ist das? Ich möchte, dass die anderen ein perfekteres Bild von mir haben, als ich wirklich habe. Wenn du dich verspielst, werden alle entdecken, du bist noch nicht ein hundertprozentig Vollprofi-Musiker. Das werden sie entdecken. Ja, dürfen sie das nicht wissen? Das weißt du doch, dass du das nicht bist. Dürfen die anderen das nicht wissen? Siehst du, wir wollen immer, dass die anderen besser denke von uns, als wir wirklich sind. Aber wenn der Heilige Geist kommt, er führt uns in alle Wahrheit und wir haben nicht mehr das Bedürfnis, etwas darzustellen, was wir gar nicht sind, sondern wir wollen bekannt werden für das, was wir sind. Und dadurch werden wir frei von Menschenfurcht. Und wenn der Heilige Geist sagt, Bruder bete, Schwester sing, prophezeie, dann tun wir das. Und wir sind im Fluss des Heiligen Geistes. Und wer jemals solche Meetings mitgemacht hat, 2-3 Stunden, das ist nix. Das geht vorbei wie nix. Aber das ist was anderes als, komm, wir haben eine halbe Stunde Lobpreis und gleich kommt die Predigt oder irgendwie so etwas. Ja? Sondern da ist vor dem Herrn zu sein das Meeting. Das ist der Hauptteil. Das ist es, worum es geht. Und das will der Heilige Geist entwickeln. Und je mehr wir beten für uns selber, je mehr wir beten für Offenbarung des Wesens Gottes, umso normaler und geheilter und entkorkter werden wir. Und wir können einfach beweglich sein unter dem Fluss des Heiligen Geistes. Was mir immer dabei einfällt, ist, stell dir so eine schöne Hügellandschaft vor, nicht so hügelig wie hier, etwas sanfter, dass da noch Korn wächst. Ja, bei euch auf den Hügeln wächst ja nur Gras. Aber es gibt schöne Hügellandschaften, zum Beispiel in MacPom. Warst du schon mal in MacPom? Hügelig, schön, lieblich und da sind Kornfelder. Und wenn dann der Wind über das Kornfeld geht, dann kannst du den Wind sehen. Du siehst nicht den Wind, aber an der Reaktion der Ähren siehst du genau, hier geht jetzt eine Windböe rein und jetzt dreht sie um und geht nach da. Und das ganze Kornfeld ist unter dem Einfluss des Windes. Das ist die Gemeinde unter der Führung des Heiligen Geistes in dem Dienst der Hütte Davids. Da weißt du nicht mehr, ist das ein Predigtgottesdienst, ist das jetzt Anbetung, ist das Lobpreis, ist das Fürbitte, was ist das? Wen interessiert das? Es ist einfach schön, es ist einfach wirksam. Halleluja. Die Zeit ist um, ihr Lieben, ich muss hier Schluss machen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Vision gegeben habe, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Perspektive. Wir sind noch lange nicht in dem, wo wir sein sollen, aber wir werden da hineinkommen. Halleluja. Vater, wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der Blinden die Augen auftut und uns zuallererst und der uns Offenbarung gibt über dein Wesen, über die Königsherrschaft deines Sohnes, über die Unbestechlichkeit als Richter. Und über dieses zärtliche, sehnsüchtige Bräutigamherz. Und wir danken dir für diese hohe Berufung als Priester einzutreten für das Land, für das Volk Gottes, für die Nation, dass du erkannt wirst, dass du gesehen wirst, dass du geehrt wirst, dass du zum Zuge kommst, dass du Zutritt bekommst in die Häuser und in die Herzen und Menschen erkennen, du bist da. Und dein Sohn ist real und du hast ihn eingesetzt als König und als Haupt über der Gemeinde. Und wir brauchen den ganzen religiösen Ballast und den ganzen Überbau und all die Menschenmeinungen über dich. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur dich. Wir brauchen nur dich, deine Gegenwart und dein Wort. Und dann werden wir das, was wir sein sollen. Und so danken wir dir. Und ich segne jeden, der jetzt diese Zeit dabei war. Sage, Vater, lass du dein Angesicht leuchten über uns, dass wir deine Gnade erleben. Lass dein Angesicht leuchten, sodass wir deine Gnade erleben und uns freuen und wachsen und stark werden und in das hineinkommen, was du für uns hast. Wir danken dir. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet. Halleluja.